Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast. Die Umordnung der Welt.
Mit Stefan Detjen. Das ist der zweite Teil unserer zunächst dreiteiligen Reihe mit Gesprächen über die Umordnung der Welt und die Frage, ob es so etwas wie eine regelbasierte Weltordnung überhaupt geben kann, welche Kräfte die fundamentalen Veränderungen von Machtverhältnissen, Allianzen und die Regeln des Zusammenlebens zwischen den Mächten der Welt prägen. In der ersten Folge haben wir mal ein Gespräch mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler John Mearsheimer in der Reihe gehabt, der sagt, in der Welt herrscht Anarchie zwischen den Staaten. Regeln, an die sich alle halten könnten, könne es nur innerhalb von Staaten geben, weil es auf internationaler Ebene keine Macht gäbe, die die Einhaltung von Regeln kontrolliert.
Well, the fundamental difference between what happens inside a society or in domestic politics on one hand.
Der grundlegende Unterschied zwischen dem, was innerhalb einer Gesellschaft geschieht, und dem internationalen System ist, dass man innerhalb einer Gesellschaft eine höhere Instanz hat, an die sie sich wenden können, um Schutz zu suchen. Das nennt man den Staat. Innerhalb von Staaten gibt es eine Hierarchie. Die gibt es im internationalen System nicht. Da haben sie keine höhere Autorität. Sie leben in dem, was wir in den internationalen Beziehungen Weltanarchie nennen.
Das war aus dem Gespräch mit John Mearsheimer, das ihr im Feed unseres Politik-Podcasts findet. Jetzt also eine ganz andere Perspektive. Suleiman Bashir Dian wurde 1955 im Senegal geboren. Er hat in Paris und in den USA an der Harvard University studiert. Anfang der 90er Jahre war Dian Berater des senegalesischen Präsidenten Abdou Diouf. Heute ist er Professor für französische Literaturwissenschaft und Philosophie an der Columbia University in New York und im französischen Sprachraum ist er eine bedeutende, viel wahrgenommene Stimme. Als ich Suleiman Bashir Dian Ende letzten Jahres in seinem Büro besucht hatte, standen auf dem Campus der Columbia University Studierende mit Palästina-Flaggen und Kufias, den traditionellen palästinensischen Halstüchern, auf den Treppen vor der Low Library, einem tempelartigen Gebäude, und demonstrierten, forderten einen Stopp der Kooperation der Columbia University mit israelischen Forschungseinrichtungen. Die Stimmung war in ganz Amerika extrem aufgeheizt. Die Präsidentinnen der University of Pennsylvania und der Harvard University waren nach einer aggressiven Anhörung im US-Senat zum Rücktritt gedrängt worden.
No, many students in the corridor, so.
I saw it. I saw they are demonstrating.
Yes, it has been like that for the past weeks. Yeah.
Der Streit um den Nahostkonflikt und die Frage, was postkoloniale Theorien mit Gewalt zu tun haben, hat auch in meinem Gespräch mit Suleiman Bashir Dian eine Rolle gespielt. Aber vor allem ging es mir darum zu verstehen, wie westlich geprägte Ordnungsvorstellungen aus einer afrikanischen und auch von muslimischem Denken geprägten Sicht wahrgenommen werden. Und darum, welche vielleicht ganz anderen Ordnungsvorstellungen aus dieser Perspektive entwickelt wurden. Denn ich glaube, dass die Auseinandersetzung damit heute gerade deshalb wichtig ist, weil die Länder des sogenannten globalen Südens ja politisch, wirtschaftlich und geopolitisch eine immer wichtigere Rolle auch für uns in Deutschland und in Europa spielen. Das haben wir auch im Politik-Podcast immer wieder besprochen. Und wenn es also nicht alleine um Handelsbeziehungen, Energie, Rohstoffe oder militärische Unterstützung gehen soll, dann, glaube ich, tun wir gut daran, uns auch mit diesen ganz anderen historischen und geisteswissenschaftlichen Perspektiven auf die Welt auseinanderzusetzen.
1-2, 1-2, 1-2. Yeah, I think it works like that.
Hier also mein Gespräch mit Suleiman Bashir Dian. Wir haben es hier in einer übersetzten Fassung im Podcast-Feed, gesprochen von Leopold von Verschür. Das englische Original gibt es in der DLF-Audiothek-App.
We could simply start, Professor Dian. You spent your entire academic life trying to
Professor Dian, Sie haben Ihr ganzes akademisches Leben damit verbracht, zu verstehen, wie die Welt zusammenkommen kann, wie wir eine Verständigung zwischen Kulturen, Religionen und Philosophien in der Welt erreichen können. Heute hat man das Gefühl, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Ich beobachte das ja aus einer politischen Perspektive und bin neugierig, ob Sie mir als Philosoph und Literaturwissenschaftler helfen können, zu verstehen, was da vor sich geht. Lassen Sie mich also mit einer einfachen Frage beginnen. Was bedeutet für Sie der Begriff Weltordnung? Wie können Sie erklären, was eine Ordnung der Welt ist oder sein könnte?
Well, there are, I believe, two ways of understanding a word order.
Es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, das Wort Weltordnung zu verstehen. Zum Beispiel, dass die Welt dann in Ordnung ist, wenn die herrschende Ordnung, die gegenwärtige Ordnung fortbesteht, also dass wir eine Supermacht haben, nämlich die Vereinigten Staaten, und die Welt ist mehr oder weniger um diese eine Supermacht herum organisiert. Mit einer aufstrebenden Supermacht, nämlich China. Das wäre eine Möglichkeit, Weltordnung zu verstehen. Aber diese Weltordnung wird jetzt durch den Aufstieg anderer regionaler Mächte und durch die Bildung von Gruppen, Koalitionen und Bündnissen in Frage gestellt.
Regional powers and also regroupments and gatherings and coalitions that are questioning that word order. But I believe that more fundamentally.
Aber ich glaube, die eigentliche Weltordnung, nach der wir suchen sollten, ist das, was ich einen wahrhaften Universalismus nenne.
In my work, a truly universal universalism.
Mit anderen Worten, bloße Machtverschiebungen oder aufstrebende Mächte werden keine wirkliche Ordnung schaffen. Weltordnung bedeutet, dass wir wirklich diesen neuen Universalismus schaffen müssen. Das könnte eine Form von echtem Multilateralismus in der Welt sein.
What I call this new universalism, which could be a form of true multilateralism in the world.
I know you're very much influenced by the.
Sie sind sehr stark von dem französischen Philosophen Merleau-Ponty beeinflusst.
Merleau-Ponty, yes, yes.
Der von Lateralismus im Gegensatz zu vertikalen Ordnungen sprach. Aber die Frage ist natürlich, ob Universalismus so funktionieren kann oder ob er nicht Hierarchien braucht. Mächte, die Regeln durchsetzen oder die Macht haben, Sanktionen zu verhängen, wenn die globale Ordnung verletzt wird.
Indeed.
Genau.
In that sense, that even that order that was born out of the Second World War needs obviously to be revisited.
In diesem Sinne muss die Ordnung, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, überdacht werden. Schauen wir uns zum Beispiel die Vereinten Nationen an. Denn dort kommen alle Staaten zusammen und versuchen, über die Ordnung, in der wir leben, nachzudenken.
And the African continent is not represented in the Security Council.
Der afrikanische Kontinent, 54 Länder, ist nicht im UN-Sicherheitsrat vertreten. Das ist ein Missverhältnis, wenn wir wirklich über eine Ordnung der Welt nachdenken wollen. Deshalb erkenne ich das Wort Ordnung an, so wie es ist, aber ich stelle dem auch etwas Grundsätzlicheres entgegen, nämlich eine wahre Ordnung, in der die Menschheit wirklich zusammenkommt. Und die Menschheit kann nicht zusammenkommen, wenn ein ganzer Kontinent wie Afrika an den Rand gedrängt wird. 54 Länder. Und zugleich wissen wir alle, dass in etwa einer Generation etwa 40% der Weltbevölkerung in Afrika leben und gleichzeitig dort die jüngste Bevölkerung sein wird.
So it is probably time for us to rethink.
Es ist also an der Zeit, dass wir alles das, was wir Ordnung nennen und die Prinzipien, denen sie folgt, umfassend und genau überdenken und versuchen, auf einen echten Multilateralismus hinzuarbeiten. Und Sie haben völlig recht. Die Vorstellung eines lateralen Universums ist vorerst eine Art philosophisches Ideal oder eine idealistische Vorstellung, nach der alle Kulturen und Sprachen zusammenkommen und gemeinsam den Horizont einer Universalität auf laterale Weise entwerfen, ohne übergreifende Macht, die vorschreibt, was als universal gelten soll. Es ist idealistisch. Aber dort müssen wir hinkommen, wenn wir an eine Ordnung denken, die wirklich eine universelle Ordnung der Welt wäre, weil sie eine menschliche Ordnung der Welt wäre.
Order of the world, because it would be a human order of the world.
But If we speak, for example, about the distribution of seats in the UN Security Council.
Wenn wir als Beispiel über die Verteilung der Sitze im UN-Sicherheitsrat sprechen, ist das vielleicht nur eine Frage von Kräfteverhältnissen. Ich habe in dieser Podcast-Reihe mit John Mearsheimer gesprochen, einem der immer noch einflussreichsten Vertreter des internationalen Realismus, der sagt, die Welt ist ein Dschungel. Es geht um das Überleben des Stärkeren, es herrscht Anarchie und es kann darin so etwas wie eine globale Ordnung nicht geben. Es geht allein um Nationalstaaten, die um ihr Überleben und um ein Gleichgewicht der Macht kämpfen, das ihnen das Überleben ermöglicht. Die Frage an Sie als Philosoph ist natürlich, ob eine universelle Ordnung auch mehr gemeinsame Werte bedeuten kann. Auch die westlich geprägten Ordnungsvorstellungen beruhen ja auf der Idee universell geltender Menschenrechte.
Absolutely.
Ja,
absolutely.
Ganz genau.
And this is something we have to fight for. Obviously, universal human rights, in my view.
Und das ist etwas, wofür wir kämpfen müssen. Natürlich sind die universalen Menschenrechte meiner Meinung nach die Grundlage für den von mir geforderten lateralen Universalismus. René Cassin hat recht, als er das Wort universal in einem Sinne verwendete, der nicht nur international meint. International würde bedeuten, dass Nationen zusammenkommen, Machtverhältnisse betrachten und Vereinbarungen je nach ihren nationalen Interessen treffen. Aber die Idee, dass es etwas Grundlegenderes gibt als nur unsere Aufteilung in Stämme und Nationen, etwas, das tief in unserer gemeinsamen Menschlichkeit verwurzelt ist, das müssen wir in den Blick nehmen, wenn wir über eine neue globale Ordnung nachdenken. Aber natürlich verstehe ich den Realismus. Und es kann gerade durch den Realismus Veränderungen geben. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die westlichen Länder waren entsetzt darüber, dass es so etwas wie den globalen Süden gibt, der nicht einfach der Vorgabe gefolgt ist, Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine zu verurteilen, obwohl das doch so klar scheint.
And here is the world realizing that, well, we need the African countries if we want to really build a new order, which has to do with marginalizing Russia.
Und jetzt versteht die Welt, wir brauchen die afrikanischen Länder, wenn wir wirklich eine neue Ordnung schaffen wollen, in der Russland an den Rand gedrängt werden soll. Im Moment ist das nicht möglich, weil es diese Länder gibt, die ihre eigenen Interessen anschauen, welche auch immer das sind, und sagen, nein, das machen wir nicht.
You cannot just continue to ignore.
Die Welt beginnt also zu verstehen, dass man Afrika nicht einfach ignorieren kann, wenn man eine Weltordnung bestimmen will. Und das ist der Grund, warum die Afrikanische Union jetzt in die G20 aufgenommen wurde. Sie hat da ja jetzt einen Sitz. Das löst das Problem nicht, es ist rein symbolisch, aber auch durch Realismus, durch die Erkenntnis, dass sich etwas ändern muss und dass Nationen, die bisher keinen Platz am Tisch hatten, einen Platz bekommen müssen, wird deutlich, dass sich die Machtverhältnisse verschieben. Schon in der schieren Zahl afrikanischer Länder kann Macht liegen, vor allem wenn Geschichte etwas bedeutet. Die Geschichte einer Afrikanischen Union, die immer stärker und besser zusammenarbeitet. Das ist also der realistische Weg, würde ich sagen, hin zu dem eher idealistischen Ziel.
Towards the more idealistic goal.
And what would the idealistic part of it?
Ich habe das als politischer Korrespondent aus der Nähe beobachtet. Ich würde sagen, mit der Flüchtlings- und Migrationskrise im Jahr 2015 begann Deutschland zu erkennen, dass es einen Kontinent wie Afrika gibt. Angela Merkel fing da an, nach Afrika zu reisen. Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz haben Länder aus Afrika, Südamerika und Asien zu den G7-Gipfeltreffen in Deutschland eingeladen. Es gibt eine neue Aufmerksamkeit, aber beide, Olaf Scholz hat das genauso erzählt, beide sind mit Staatsoberhäuptern konfrontiert, die ihnen sagen, eure Weltordnung ist voller Doppelmoral, voller Heuchelei. Deshalb möchte ich Sie fragen, als jemanden, der im Senegal aufgewachsen ist, wie Sie diese westlich-amerikanisch dominierte Weltordnung wahrnehmen, als jemand, der auch vom islamischen Denken beeinflusst wurde und jetzt hier an dieser berühmten amerikanischen Columbia University lehrt.
I could understand where that comes from, and yes, indeed, when countries like Africa, especially the youth now,
Ich kann verstehen, woher das kommt. Ja, in der Tat, wenn Länder wie in Afrika, insbesondere die Jugend, das anprangern, was sie als reine Heuchelei betrachten. Die haben den Eindruck, dass dieser Wertediskurs eine Art nationale Erzählung von Europa ist. Aber wenn es darum geht, diese Werte zu verwirklichen und auch den Rest der Welt zu beachten, dann zählen sie eben nicht mehr.
There is history in the first place, the history of colonialism.
Ich meine, zunächst einmal ist da die Geschichte des Kolonialismus, die Tatsache, dass der Kolonialismus die eigentliche Negation der Werte sein konnte, die gleichzeitig als europäische Werte behauptet wurden. Man konnte eine Kolonialmacht sein, die ein anderes Land kolonisiert und dabei meint, dass Werte für die zivilisierte Welt gelten und dass man in einer Welt der Barbarei anders handeln darf, Zwangsarbeit nutzen und so weiter. Das gehört zur Erinnerung an den Kolonialismus. Und heute wurde diese Vorstellung von Doppelmoral im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine wieder deutlich. Dass Europa überall herumläuft und erklärt, das ist eine Katastrophe, warum kann es diesen Krieg geben, während der Rest der Welt an Krieg gewöhnt ist. Aber eben erst jetzt, wo der Krieg an der Tür Europas stattfindet, innerhalb Europas, ruft man sozusagen zu den Waffen.
So that is what you hear people say. And they compare Ukraine and Israel and Palestine.
Das ist es, was man von den Leuten hört. Und sie vergleichen die Ukraine mit Israel oder Palästina. Natürlich ist es nicht das Gleiche, die Umstände sind anders, die Geschichte ist anders. Aber es ist naheliegend für die Menschen, diese Art von Vergleichen zu ziehen und zu glauben, ja, die Standards ändern sich eben je nachdem, wer betroffen ist. Aber das vorausgeschickt, ja, der ideale Multilateralismus, an den ich denke, muss in erster Linie auf Werten beruhen. Und vor allem auf einem Wert, der Wert aller Werte ist, nämlich die Idee der Menschlichkeit selbst. Die Menschheit verstanden als Überwindung der Tribalismen, die jede Art von Weltordnung zersplittern. Was wir jetzt in dieser sogenannten Weltordnung sehen, sind tribale Verhaltensmuster. Die Art von Kriegen, die wir erleben, wirken wie Stammeskriege. Sogar die Sprache dieser Kriege ist eine Stammessprache.
And this is why for me the concept of Ubuntu that I use very much in my work is very important.
Und deshalb ist für mich das Konzept von Ubuntu sehr wichtig, das in meiner Arbeit eine große Rolle spielt. Bevor Ubuntu zu einem Konzept wurde, war es einfach ein Wort. Wir sollten das nicht romantisieren. Es war in allen Bantu-Sprachen ein einfaches Wort, weil es der Struktur aller Bantu-Sprachen entspricht.
The word Bantu in Ubuntu, because it is the same root.
Ubuntu, da klingt das Wort Bantu an, weil es die gleiche Wurzel hat. Es war einfach ein Wort mit mehreren Bedeutungen, so wie Wörter in allen Sprachen mehrere Bedeutungen haben. Es kann Humanität, Mitgefühl, Brüderlichkeit und so weiter bedeuten. Wir sehen also das semantische Feld dieses Wortes.
Mandela famously defined it by saying, oh, it is just making the community better.
Nelson Mandela definierte es, indem er sagte, es geht einfach darum, die Gemeinschaft zu verbessern, die Gemeinschaft überhaupt erstmal herzustellen. Und dann wurde aus diesem Begriff ein Konzept, das sich beim Aufbau von etwas bewähren muss, auf eine politische Situation reagieren muss. Wie reagiere ich auf die politische Situation einer durch Apartheid völlig zersplitterten Gesellschaft, die alle in Stämme teilt und alle dazu zwang, nur in diesen Stämmen und getrennten Spuren zu bleiben?
To a real nation, according to the promise that was the promise of the meeting in 1955.
Wie komme ich von dort zu einer echten Nation? Das war das Versprechen des Treffens im Jahr 1955. Das zur sogenannten Freiheitscharta führte. Sie war das Fundament des neuen Südafrikas. Da waren sowohl ANC-Mitglieder als auch fortschrittliche Weiße und viele andere vertreten.
So Ubuntu played that role. It was constructed as a concept to play that role.
Ubuntu bekam dabei eine Bedeutung. Es wurde dazu als Konzept formuliert. Und ich habe den Eindruck, dass es genau die Situation, in der wir uns heute befinden. In einer Welt der Apartheid, einer Weltordnung, die Apartheid sehr ähnlich sieht. Wir brauchen eine Form von globalem Ubuntu. Um aus den tribalen Ordnungen herauszukommen, müssen wir uns einen Horizont der Universalität, einen Horizont der Menschlichkeit schaffen.
Now it could sound naive, but the reason why it is naive is that where is humanity if we are witnessing what we are witnessing? Babies and women dying now in the wars that we are fighting much more than the warriors themselves.
Das mag naiv klingen, aber der Grund dafür ist, wo ist die Menschlichkeit, wenn wir das erleben, was wir erleben? Kinder und Frauen sterben jetzt in den Kriegen viel mehr als Soldaten. Aber gerade deshalb müssen wir umso mehr an einer ethischen Orientierung in diesem Sinne festhalten, einer Idee von Ubuntu, einer Idee von geteilter Menschlichkeit. Und das war's, worauf Mandela und Desmond Tutu setzten. Sie haben es nicht ganz verwirklicht, aber zumindest haben sie eine Richtung gewiesen.
Sie
haben jetzt ein paar Begriffe erwähnt, die heute natürlich sehr umstritten sind und politisiert werden. Zum Beispiel Apartheid. Einige denken da gleich an den Nahostkonflikt, an die Situation in Israel. Und wir werden in diesem Gespräch auch darüber noch reden. Aber ich will noch mal auf den Begriff Ubuntu zurückkommen. Und ich erinnere mich, dass ich ihn damals in meiner Schulzeit von Desmond Tutu gehört habe, als der, ich glaube, das war so Mitte der 80er Jahre, den Friedensnobelpreis erhalten hat. Können Sie genauer erklären, wie diese Idee in einer afrikanischen Denkweise verwurzelt ist, die sich von einer europäischen Denkweise unterscheidet, die sich vielleicht auch von westlichen Vorstellungen von Staat und Recht unterscheidet?
Indeed. Ja. And that is the reason why Desmond Tutu himself in one of his books.
Und das ist der Grund, warum Desmond Tutu selbst in einem seiner Bücher diesen Satz geschrieben hat, den ich oft zitiere, wenn er sagt, dass das Wort Ubuntu sehr schwer in eine westliche Sprache zu übersetzen ist. Ich glaube, es ist in gewisser Weise unübersetzbar. Was ich aus meiner Lektüre von Texten, philosophischen Texten von südafrikanischen Kollegen gelernt habe und auch vergleichenden Studien entnehme, denn ich vergleiche es auch mit dem Wort in meiner eigenen Sprache Wolof, Nite, das ist, dass das Wort zwei Hauptkomponenten enthält.
One is the idea that humanity is not a state, it is a task.
Die eine ist die Idee, dass Menschlichkeit kein Zustand ist, sondern eine Aufgabe. Wir müssen menschlich werden. Menschlichkeit kann in gewisser Weise als Verantwortung für die Verwirklichung unserer Menschlichkeit definiert werden. Das ist die eine Komponente. Die andere ist, dass wir es in Gegenseitigkeit und in Verbindung miteinander tun.
There is even a translation by this Kenyan philosopher.
Es gibt sogar eine Übersetzung eines kenianischen Philosophen, der dafür berühmt ist, dass Ubuntu für ihn bedeutet, ich bin, weil wir sind. Also eine Art kollektivistisches Verständnis davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Aber schauen wir uns die Vorstellung genauer an, dass wir unsere Menschlichkeit schaffen müssen und dass wir das nur gemeinsam erreichen. Das ist der eigentliche Gedanke, der hinter diesem Konzept steckt. Und so wurde es auch formuliert. Als präzise Antwort auf die politische Herausforderung, das aufzubauen, was dann als Regenbogennation bezeichnet wurde.
And where does this concept,
und worin unterscheidet sich dieses Konzept, diese Idee, von dem, was wir als europäisch-westliches Konzept des Universalismus kennen? In der Philosophie müssen wir dazu bis zu Kant zurückgehen. Zu seinen Ideen vom ewigen Frieden und dem kategorischen Imperativ. Aber wenn wir über Kant sprechen, müssen wir uns natürlich auch fragen, ob die Doppelmoral nicht irgendwie tief mit einem westlichen Konzept globaler Ordnung verwoben ist. Denn wir können Kant heute nicht mehr lesen, ohne uns daran zu erinnern, dass er ein überzeugter Rassist war.
Das war er.
He was, because yes, he had this sublime.
Denn ja, er hatte diese hehre Vorstellung davon, was es bedeutet, Mensch zu sein, das Gesetz in meinem Herzen leuchten zu lassen, genau wie der Himmel voller Sterne und Mond. Und gleichzeitig hatte er eben auch gesagt, was er in seiner Anthropologie und seiner Geographie gesagt hat.
at the same time.
How do you deal with it, reading Kant today?
Wie gehen Sie heute damit um, wenn Sie Kant lesen und gleichzeitig von seinen Rassentheorien wissen?
It is difficult to separate the two.
Es ist schwierig, die beiden zu trennen. Man könnte versucht sein zu sagen, okay, die Kernphilosophie Kants ist das, was er in der Kritik der praktischen und der reinen Vernunft sagt, und die Anthropologie und die Geographie können wir einfach ignorieren. Zumal es sich ja nicht um etwas handelt, das er aufgeschrieben hat, sondern um Vorlesungen, die er vor Studenten gehalten hat. Aber man muss das sehen und einfach erkennen, dass alles, was er über den Menschen im Allgemeinen gesagt hat oder die Menschheit im Allgemeinen, bestimmte Bevölkerungsgruppen nie einschloss. Es gibt also diese große Kluft in der Artikulation des ethischen oder politischen Diskurses. Sie können über Menschlichkeit, Menschenrechte, die erhabene Natur des Menschen sprechen, nachdem sie zuvor eine Kluft, eine riesige Kluft geschaffen haben, die große Teile der Bevölkerung von allem, was sie über die Menschheit sagen, ausschließt.
So we have to take that very seriously and think of humanism, so-called European humanism, being built also upon the exclusion of black and brown populations out of the humanity that is in question.
Wir müssen das ernst nehmen und uns bewusst sein, dass der Humanismus, der sogenannte europäische Humanismus, auch auf dem Ausschluss schwarzer und brauner Bevölkerungsgruppen von der Menschlichkeit beruht, um die es geht. Das ist etwas, das ich in der Philosophie berücksichtige. Wenn ich also Kant zusammen mit einem Freund lese, der Europäer ist, werde ich diese Passagen und ihre volle Bedeutung wahrscheinlich empfindlicher wahrnehmen als er oder sie. Vielleicht würden Sie diese Seiten eher als unkantianisch ablehnen, als sich der Frage zu stellen, was wäre denn, wenn der wahre Kant eher in dieser Kluft steckt, die er zwischen einer europäischen Menschheit und dem Rest der Welt aufmacht, als in der allgemeinen universellen Betonung des Wertes der Menschen und des hehren Anspruchs, den anderen wie mich selbst zu behandeln, den Menschen nicht als Mittel, sondern immer als Ziel zu sehen. Es ist eben nicht sicher, dass Sie jemanden so sehen, der in Ihren Augen zu braun oder zu schwarz ist.
It's not sure that you are treating as an end someone who is too brown or too black.
And of course, the story goes on in Western philosophy, you pointed out.
Und natürlich geht die Geschichte der westlichen Philosophie weiter. Sie haben an anderer Stelle auf die Bedeutung Hegels für unsere Konzepte des westlichen Universalismus hingewiesen und auf die Tatsache, dass Hegel seine Vorlesungen in Berlin an der Humboldt-Universität genau zu dem Zeitpunkt hielt, als der moderne Kolonialismus begann. Dass Hegel die Besetzung Algiers durch Frankreich begrüßt und gefeiert hat, denn das war seiner Meinung nach der Moment, in dem der westeuropäische Universalismus die Chance hatte, sich in den dunklen Sphären der afrikanischen Hemisphäre auszubreiten. Wie würden Sie diese Verbindung, diese Wechselwirkung zwischen Philosophie und Politik beschreiben, die wir hier in diesen Jahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts so eng beieinander sehen?
Absolutely, I see them deeply internally connected.
Ganz genau. Ich sehe beide zutiefst in ihrem Innersten verbunden. Es ist kein Zufall, dass Hegel diese Vorlesungen über die Universalgeschichte hielt, eine universelle Geschichte, die in erster Linie europäisch ist, weil nur Europa der Schauplatz der universellen Geschichte sein kann. Was 1830 geschah, als Frankreich Algier eroberte, schien für Hegel eine Art Bestätigung dafür zu sein, was es für Europa bedeutete, den Rest der Welt zu erobern und der eigentliche Schauplatz der Weltgeschichte zu sein.
So, philosophy here and politics are deeply connected. Those years were the year when the very fabrication of the history of philosophy as something uniquely European was being made.
Philosophie und Politik sind da also eng miteinander verbunden. In diesen Jahren wurde die Geschichte der Philosophie als etwas einzigartig Europäisches erfunden. Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, ganz besonders durch jemanden wie Hegel, der die Philosophie von jedem gesäubert hat, der nicht Europäer war. Philosophie musste ein griechisches Wunder sein, das sich über ganz Europa erstreckte. Und sogar die Araber, die einen erheblichen Anteil an dieser Geschichte hatten, die die griechische Philosophie aufgenommen haben, ins Arabische übersetzt und sie sich dann auch angeeignet haben, wurden aus dieser Geschichte getilgt und man hat einfach gesagt, oh, diese Sprache ist sowieso nicht universell genug, um wirklich der Bedeutung der Philosophie gerecht zu werden. Und ihre Religion war so fanatisch, dass sie nicht wirklich eine Atmosphäre für philosophisches Denken sein kann.
Fabrication of the history of philosophy as quintessentially European and defining Europe, being the very definition of Europe, was connected with the history of colonialism.
Also diese Erfindung der Geschichte der Philosophie als in ihrem Wesenskern europäisch und eigentliche Definition von Europa war mit der Geschichte des Kolonialismus verknüpft. Und diese Verbindung ist nicht zufällig. Ich denke, das war wirklich bedeutsam und wir müssen das heute erforschen, weil es um eine Dekolonisierung der Philosophiegeschichte geht. Und das ist die Geschichte, die ich selbst gelernt habe, als jemand, der in Frankreich in der Geschichte der Philosophie ausgebildet wurde.
In
der Geschichte der Entkolonialisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es ein Ereignis, das ich vor allem als politisches Ereignis kenne. Die Konferenz von Bandung im Jahr 1955. Das war eine Konferenz, auf der rund 30 Staaten, die sich von der Kolonialherrschaft befreit hatten, in Bandung in Indonesien zusammenkamen. Erklären Sie mir, warum Sie diese Konferenz von einem philosophischen Standpunkt aus für so wichtig halten.
Es gibt zwei Gründe, warum die Konferenz von Bandung sehr wichtig war. Inhaltlich war sie eigentlich gar nicht so bedeutsam, denn was beinhalteten die Erklärungen von Bandung? Eine allgemeine Verurteilung des Kolonialismus, was okay war. Das war schon wichtig. Der wichtigste Aspekt aber war die Konferenz selbst.
This was the first time that an international conference was called by someone other than Europe.
Es war das erste Mal, dass eine internationale Konferenz von einem anderen Land als Europa einberufen wurde. Und Europa war nicht einmal anwesend. Europa stand im Mittelpunkt, weil es eine Diskussion über den Kolonialismus und eine radikale Verurteilung des Kolonialismus war. Aber von den Ländern Asiens und Afrikas waren die meisten asiatischen bereits unabhängig. Auch ein paar afrikanische Länder. Aber vor allem Befreiungsbewegungen. Ghana, meine ich, war dabei. Es sollte 2 Jahre später unabhängig werden. Aber diese Konferenz fand statt, ohne dass sie von Europa organisiert wurde. Und das war sehr bedeutsam.
The second reason being that this meant the kind of eruption of African and Asian countries and cultures and languages on that scene of universal history from which they were absent precisely.
Der zweite Grund ist, dass es eine Art Ausbruch, eine Eruption afrikanischer und asiatischer Länder, Kulturen und Sprachen auf dem Schauplatz der Weltgeschichte war, auf dem sie vorher gerade nicht anwesend waren, um dies mit dem zu verbinden, was wir über Hegel gesagt haben. Und deshalb betrachte ich das als Symbol, als das Symbol der Entkolonialisierung schlechthin. Natürlich waren schon früher Länder entkolonisiert worden. Indien und Pakistan waren bereits seit 1947 unabhängig und die Unabhängigkeit der afrikanischen Länder sollte noch 5 Jahre auf sich warten lassen.
But symbolically, that conference, because of its very configuration, was the beginning of a new history.
Aber symbolisch gesehen war diese Konferenz aufgrund ihrer gesamten Anordnung der Beginn einer neuen Geschichte, einer neuen Weltgeschichte, in der diese Länder im Wesentlichen durch ihre Anwesenheit in Bandung zum Ausdruck brachten, jetzt muss die Geschichte uns berücksichtigen. Die Weltgeschichte kann nicht die Geschichte einer einzigen Provinz der Welt sein. Es muss ein Geflecht von Geschichten sein. Es geht um die Verwirklichung von Geschichten im Plural, was ich auch das laterale Universelle genannt habe. Es war in gewisser Weise die Konfiguration, die physische Übersetzung eines lateralen Universalen.
Was in a way the configuration, the physical translation of a lateral universal.
Es gibt einen Begriff, der aus Bandung geblieben ist, nämlich der Geist von Bandung, der eine ganze Generation, vielleicht auch Sie, beeinflusst hat. Ich denke da auch an den belgischen Autor David van Reybrouck, der ein faszinierendes Buch über die Unabhängigkeit Indonesiens geschrieben hat und die Bedeutung von Bandung für den globalen Süden mit der Bedeutung der französischen Revolution für die westliche Hemisphäre verglichen hat. Aber natürlich sehen wir auch, dass es sich um einen Scheideweg in der Geschichte handelt und dass ein Teil davon eine Sackgasse war. Viele der Teilnehmer der Konferenz von Bandung, wie Sukarno, der erste indonesische Präsident, wurden zu autoritären Herrschern. Andere wurden durch Putsche beseitigt, von denen viele von den Vereinigten Staaten von Amerika befördert worden waren. Was ist zum Beispiel in der Bewegung der blockfreien Staaten geblieben? Und was hätte aus dem Geist von Bandung werden können?
What remained, for example, in the movement of the non-aligned states? And what could have become out of this spirit of Bandung?
I like the word spirit because a spirit by definition is not material.
Nun ja, ich mag das Wort Geist, weil ein Geist per Definition nicht materiell ist. Und das bedeutet, dass der Geist bleibt, auch wenn er materiell zu etwas anderem wird als das, was beabsichtigt war. Oder wenn das, was damals geschah, der Zeitgeist, der sich daraus entwickelte, verraten wurde. Der Geist kann verraten werden, er ist verraten worden. Sukarno hat sich als der erwiesen, der er war. Viele der Leute, die dort waren, erwiesen sich als sehr autoritär. Aber das, was die Bandung-Konferenz historisch gesehen darstellt, ist eine historische Zäsur, weshalb Senghor sie als das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts bezeichnete.
Leopold Senghor, der senegalesische Politiker und natürlich auch Dichter.
Philosopher and the first head of state of Senegal.
Der Philosoph und erste Staatschef Senegals bezeichnet sie als das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts. Er hatte den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg miterlebt, aber warum sagte er das? Weil er dachte, dass Bandung ein großer Wendepunkt sei. Es war vielleicht übertrieben, aber dass die Menschheit zusammenkam, um zu sagen, niemand hat das Recht, ein anderes Volk zu kolonisieren, unter dem Vorwand, es zu zivilisieren, war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, die eine Geschichte der Kolonisierung war. Es hatte Kolonialreiche gegeben. Der Gedanke, das Kolonialreich und ein Recht auf Kolonisierung zu verurteilen, war ein Wendepunkt. Das ist also der Geist von Bandung. Und auch der Geist des Zusammenkommens von vielen verschiedenen Ländern. Und Sie haben ganz recht, die nachfolgende Bewegung der Blockfreien war eine Art Kind von Bandung. 6 Jahre später, ich glaube 1961, fand die Belgrader Konferenz statt.
I would have to look it up.
Das müsste ich auch nachschlagen, ja.
Yeah, around that date.
Ja, um dieses Datum herum.
But Bandung in a way is still our horizon.
Aber in gewisser Weise ist Bandung immer noch unser Horizont. Wenn man diesen Geist ernst nimmt, muss man anerkennen, dass es ein Bedürfnis nach einem Begriff gibt, der auf einem lateralen Verständnis von Universalität beruht. Und seine politische Übersetzung in einen echten Multilateralismus entspricht dem Geist von Bandung.
Is in the spirit of Bandung.
Das ist der Horizont, auf den wir zugehen sollten. Anstatt nur zu denken, dass Bandung 1955 war und lange vergangen ist.
In the past.
Ich fand es interessant festzustellen, dass nur wenige Menschen in Deutschland Bandung kennen. Und einer davon ist der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz. Einige Tage vor dem 7. Oktober, vor dem Hamas-Angriff, hat der die Bedeutung der Bandung-Konferenz in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung erwähnt. Aber ein paar Wochen davor, im Sommer letzten Jahres, wurde eine geplante Ausstellung darüber in einem der großen Ausstellungszentren in Berlin, dem Gropiusbau, abgesagt, weil man befürchtete, dass diese Ausstellung antisemitische Äußerungen enthalten könnte. Was denken Sie darüber? Stimmt es, dass auch eine bestimmte Form des israelbezogenen Antisemitismus ihren Ursprung in Bandung hat? Natürlich war die palästinensische Sache ein Thema auf der Bandung-Konferenz. Sie endete mit der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung. Wie sehen Sie das?
It is a very difficult question because obviously.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Denn wenn wir über Geschichte sprechen und um den Holocaust wissen, müssen wir uns vor allem hüten, was antisemitischen Haltungen, Erklärungen oder Handlungen das Tor öffnen könnte. Ich habe hier in diesem Semester Franz Fanon unterrichtet, der im Geiste von Bandung steht, der eine Art Ikone des dekolonialen Denkens ist, eine Repräsentation von Bandung. Und wir lasen Schwarze Haut, weiße Masken und erinnerten uns an den Humanisten Franz Fanon. Der Franz Fanon, der so spricht, wie ich versuche zu sprechen.
About something, the word Ubuntu is not there, but it is in a way present, because he was calling our shared humanity.
Das Wort Ubuntu kommt nicht vor, aber es ist in gewisser Weise präsent, weil er unsere gemeinsame Menschlichkeit ansprach. Und er machte in diesem Buch eine sehr wichtige Aussage, als er sagte, wenn du hörst, wie jemand etwas gegen einen Juden sagt, dann hör gut zu, denn dieser jemand spricht über dich. Dieser Gedanke steckt in diesem Buch, unabhängig von unserem Engagement für die palästinensische Sache. Das muss bekräftigt werden, denn wir haben hier ein Volk, das besetzt und Bürger zweiter Klasse schafft. Das muss ein Ende haben.
The decision of the United Nations to have two countries side by side has to be implemented.
Der Beschluss der Vereinten Nationen, zwei Länder nebeneinander zu haben, muss umgesetzt werden. Wir können nicht weiter in einer Welt leben, in der wir glauben, dass die sogenannte Palästinenserfrage irgendwie verwaltet werden kann.
Well, manage until when?
Nun, bis wann denn? Es ist unerträglich zu denken, dass ein Land beim Trinkwasser von einem anderen Land abhängig ist. Es ist so, als ob Mali einfach die Wasserhähne im Senegal zudrehen könnte und dass es von Mali abhängt, ob ich Wasser habe oder nicht. Das ist eine Situation, die beendet werden muss. Gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, dass man in dieser sehr ungewissen Atmosphäre, in der Sprache wieder einmal eine Stammessprache ist, dass man da sehr vorsichtig mit allem ist, wo Antisemitismus oder Islamophobie ins Spiel kommen könnte.
In den United States, where I live, one child has been stabbed because he was Muslim, and three Palestinians have been shot because they are Palestinians.
Ich meine, hier in den Vereinigten Staaten, wo ich lebe, wurde ein Kind erstochen, weil es Muslim war. Und drei Palästinenser wurden erschossen, weil sie Palästinenser waren. Wir müssen verstehen, was Tribalismus hier bedeutet und versuchen, unsere Sprache, die politische Sprache, mit der wir über die Situation sprechen, zu ändern. Wir müssen sicherstellen, dass wir keine Form von Antisemitismus oder Islamophobie einfließen lassen und die Sache politisch halten.
But as you mentioned, Franz Fanon.
Sie erwähnten Franz Fanon, der für das postkoloniale Denken so zentral ist. Fanon hat auch erklärt, wie der Kolonialisierte zu einer neuen Art von Kolonisator wird, wie er auch zu einer gewalttätigen Figur, zu einem Mörder wird. Und so berufen sich manche auch auf Franz Fanon, um Taten wie die der Hamas-Terroristen zu rechtfertigen. Die Frage ist, mit welchen Mitteln dürfen wir die Weltordnung verändern? Der Kampf gegen den Kolonialismus war eben auch immer wieder ein gewalttätiger Kampf und deshalb ist diese Frage so akut, so umstritten und auch so belastet.
Yes, and this is why I am coming back to the political, ethical meaning of Ubuntu.
Und deshalb komme ich noch einmal auf die politische, ethische Bedeutung von Ubuntu zurück und verbinde beides. Natürlich hat Fanon in seinem Werk »Die Verdammten dieser Erde« eine sehr gewalttätige Sprache, in der es darum ging, dass der Kolonialismus seinem Wesen nach Gewalt ist und dass der Antikolonialismus gewalttätig sein muss. Also ja, Fanon wurde meist zusammen mit Sartre zitiert, der das Vorwort schrieb, das auch eine Art Legitimation für jede Art von Gewalt zu sein schien, auch für terroristische Gewalt, wenn sie diesem Zweck dient. Aber genau hier ist Ubuntu für mich wieder sehr wichtig.
Ubuntu was articulated by a man, Mandela.
Ubuntu wurde von Nelson Mandela formuliert. Er wurde von einem Mann, der zur Gewalt gegen das unmenschliche Apartheid-Regime aufgerufen hatte, zu jenem Philosophen des Ubuntu. Was nicht heißt, irgendeinen Aspekt des Kampfes aufzugeben, des Kampfes für die Emanzipation des Menschen im Allgemeinen. sowohl des Unterdrückers als auch des Unterdrückten. Denn in seiner Sprache, wenn man ihn liest, ist Unterdrückung etwas, das in gewisser Weise für jeden unterdrückend ist. Derjenige, der ihn in seinem Gefängnis bewachte, war genauso wie er selbst in einer Situation gefangen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir bei allem Engagement immer das Licht unserer gemeinsamen Menschlichkeit ausstrahlen. Es ist sehr wichtig zu sagen, dass man zum Beispiel keine Zivilisten angreifen, keine Geiseln nehmen darf, keine Babys. Ich meine, 4-jährige Babys wurden entführt. Das darf man nicht tun.
You can't do that.
Man muss die moralische Klarheit haben, solche Dinge zu sagen.
And it gives you the moral clarity also to say that Palestinians being in this kind of open prison that Gaza is unacceptable.
Das gibt ihnen dann auch die moralische Klarheit zu sagen, dass es inakzeptabel ist, die Palästinenser in dieser Art von offenem Gefängnis zu halten, wie es Gaza ist. Die Tatsache, dass die Menschheit sich nicht einfach zusammensetzen und sagen kann, ja, diese Situation dauert schon zu lange, können wir nicht 2 Staaten schaffen, die Seite an Seite leben und versuchen, einer Bevölkerung gerecht zu werden, die seit 1948 Flüchtling, Besatzer oder Bürger zweiter Klasse ist? Auf diese Weise erhellen wir unsere Forderung nach Gerechtigkeit mit dem Licht von Ubuntu und versuchen, die moralische Klarheit zu erreichen, die wir brauchen, wenn wir verurteilen, was wir verurteilen müssen.
In my own Muslim terms, and allow me to talk about the fact that I work also in Islamic philosophy.
In meiner eigenen muslimischen Sprache, und erlauben Sie mir darüber zu sprechen, dass ich auch in der islamischen Philosophie arbeite, habe ich eine ganz einfache Frage. Kann ich mir vorstellen, dass der Prophet Muhammad eine Expedition anordnet, bei der die Soldaten Frauen und Kinder als Geiseln nehmen sollen? Das kann ich nicht.
But many can.
Aber viele können es. Diejenigen, die es getan haben, taten es im Namen des Propheten, im Namen des Islam.
No, because if I pose that question in the terms that I have posed right now to you.
Nein, denn wenn ich diese Frage so stelle, wie ich sie Ihnen jetzt gestellt habe, dann glaube ich, dass selbst die Führer der Hamas sagen würden, dass sie sich das nicht vorstellen können. Ich meine, ich kenne meine Religion, ich kenne den Islam, ich kenne den Propheten Muhammad. Ich sehe keinen Muslim, der sagt, dass er eine solche Mission anordnen könnte. Das ist es, was ich moralische Klarheit nenne.
That is what I call moral clarity.
We are touching now a discussion which is.
Wir haben es hier mit einer Diskussion zu tun, die sehr polarisiert ist. Und wenn es um eine Idee wie Ubuntu und eine Persönlichkeit wie Desmond Tutu geht, würden manche Deutsche Ihnen vorhalten, dass Desmond Tutu ein Unterstützer der BDS-Bewegung war, die Israel boykottieren und sanktionieren will und die in Deutschland deshalb als evident antisemitisch bezeichnet wird. Deshalb würde Desmond Tutu heute in Deutschland kaum noch eine öffentliche Bühne bekommen, weil BDS-Unterstützer in Deutschland konsequent aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Was würden Sie dazu sagen? Wer muss hier lernen, wenn wir zu einer Verständigung kommen wollen? Ist es der Westen, der Ubuntu und die postkolonialen Theorien besser verstehen muss, die heute auch für die Förderung des Antisemitismus verantwortlich gemacht werden? Oder sind es die Länder des Südens? Sind es Philosophen wie Achille Mbembe zum Beispiel, der in Deutschland so heftig kritisiert wurde und auch praktisch von öffentlichen Bühnen verbannt wurde? Müssen Sie etwas über die Einzigartigkeit des Holocausts, über die westliche Geschichte und über Dinge lernen, die man nicht vergleichen darf?
Of course, lessons of history is something that exists that we have to take into account.
Natürlich gibt es Lehren aus der Geschichte, denen wir Rechnung tragen müssen. Und das macht die Situation auch zu etwas, das man sehr vorsichtig beschreiben muss. Wenn Sie Kategorien wie Kolonialismus und so weiter verwenden, ignorieren Sie die Geschichte der Existenz Israels und der Gründung Israels und so weiter und so fort. Deshalb sage ich immer, dass es am besten ist, mit dem Ende zu beginnen. Mit anderen Worten, wenn das Ziel 2 nebeneinander lebende Staaten sein sollen, dann bestimmt dieses Ziel selbst die Sprache, die sie verwenden. Denn sie werden sich dann den Extremisten entgegenstellen, die dagegen sind und die dagegen arbeiten. und sie haben das Recht, diese zu verurteilen. Sowohl die Extremisten, die versuchen, die Existenz eines palästinensischen Staates unmöglich zu machen, als auch die Extremisten, die versuchen, den bereits bestehenden Staat Israel zu zerstören. Wenn man diese Art von moralischer Klarheit hat, kann man meiner Meinung nach versuchen, den politischen Diskurs zu führen, der in dieser Situation erforderlich ist. Alles andere führt zu einer Verwischung der Grenzen. Man will keine Grenzen überschreiten, wenn man in eine Weise der Entmenschlichung nicht nur der Palästinenser, sondern der Muslime im Allgemeinen verfällt und dies in einen Religionskrieg verwandelt, der es zu erlauben scheint, in unmenschlichen Sprachen zu sprechen, andere Menschen zu entmenschlichen, sie als Tiere zu bezeichnen oder auf der anderen Seite in offenen Antisemitismus zu verfallen. Und genau darin liegt die Schwierigkeit dieser Situation.
But again, starting with the end, as I say, helps articulate a discourse that is demanding in terms of social justice.
Aber auch hier hilft es, wie gesagt, mit dem Ende zu beginnen, um einen Diskurs zu führen, der anspruchsvoll ist, der soziale Gerechtigkeit verlangt und gleichzeitig die Lösung, von der alle überzeugt sind, dass sie die einzige Lösung für das Zusammenleben von Staaten sein sollte.
I've been interviewed right after October 7.
Ich bin direkt nach dem 7. Oktober interviewt worden und habe gesagt, dass es moralischer Klarheit bedarf, zu sagen, dass es inakzeptabel ist, Zivilisten so anzugreifen, wie sie angegriffen wurden. Und moralische Klarheit verlangt, dass sie das Recht der Palästinenser auf einen Staat und ein Leben als Nation wie alle anderen bestätigen. Das ist entscheidend in einer Situation wie der, in der wir leben. Und ich habe auch gesagt, dass die Leute, die Yitzhak Rabin ermordet haben, wussten, was sie taten. Das ist wahrscheinlich der Mann, der das erkannt hätte. Und seine Ermordung hat uns in gewisser Weise in die Situation gebracht, in der wir uns heute befinden.
So we can't have another Yitzhak Rabin, but what he represented is still with us.
Wir haben keinen zweiten Yitzhak Rabin. Aber das, was er repräsentiert hat, ist immer noch da. Und es liegt an uns, an der internationalen Gemeinschaft und an den Menschen, die auf einer Weltordnung bestehen. Egal, ob es eine realistische oder eine idealistische ist. Eine Weltordnung verlangt, dass dieser Konflikt eine Lösung findet.
How do you experience?
Wie erleben Sie die Situation hier auf einem Campus, der auch wegen Demonstrationen in den Nachrichten war, wo sich jüdische Studenten von pro-palästinensischen Demonstranten bedroht fühlten? Als ich vorhin in Ihr Büro kam, sah ich die Proteste hier auf der Treppe des Columbia Campus. Die Studierenden, die riefen Free, Free Palestine, From the River to the Sea. Das waren hauptsächlich weiße junge Menschen. Das ist etwas, was die in einer besonderen Weise bewegt. Wie sehen Sie das?
It should be added, I mean, this is kind of a very rapid sociology.
Das ist eine sehr schnelle Soziologie, die verfeinert werden müsste. Es müsste auch hinzugefügt werden, dass viele von denen, die ein freies Palästina fordern, auch jüdische Studenten sind. Es gibt hier eine Organisation, Voices for Peace.
Jüdische Stimmen für den Frieden.
Es gibt hier etwas, das über Religionszugehörigkeiten hinausgeht.
Aber es ist extrem polarisiert. Es ist ungeheuer schwierig, diesen Diskurs zu führen. Als jemand, der so sehr an die Möglichkeiten eines Diskurses, einer Übersetzung verschiedener Sprachen glaubt wie Sie, welche Chancen sehen Sie, diese polarisierte Situation in einen fruchtbaren, produktiven Diskurs zu überführen?
I am on the side of those who say one has to insist, both for rational reasons, because it is general agreement that the solution has to be the solution of two states.
Ich bin auf der Seite derjenigen, die sagen, dass man darauf bestehen muss, sowohl aus Gründen der Vernunft als auch, weil es allgemeiner Konsens ist, dass die Lösung zwei Staaten sein müssen. Auch aus zutiefst philosophischen Gründen. Ich meine, diese Situation ist sehr schwierig für mich, weil ich weiß, dass ich Studenten auf beiden Seiten habe. Und wenn die demonstrieren und ich dahin käme, was ich vermeide, würde ich wahrscheinlich Studierende von mir auf beiden Seiten erkennen. Besonders in dem Kurs, den ich über die Geschichte der islamischen Philosophie als intellektuelle und spirituelle Tradition unterrichte, habe ich viele Studenten aus beiden Lagern.
And it is complicated for everybody because we are all pressured to take positions.
Das ist für jeden kompliziert, weil wir alle unter Druck gesetzt werden, eine Position zu beziehen. Dabei geht es gar nicht darum, dass man wirklich Stellung nimmt. Es wird erwartet, dass man sich auf eine Seite stellt. Auch die Hochschulleitung wird unter Druck gesetzt, eine Erklärung in diese oder jene Richtung abzugeben. Wir leben also alle in dieser Situation der radikalen Trennung, in der es so aussieht, als ob man die verschiedenen Parteien nicht zusammenbringen kann, um einen Diskurs, einen Austausch zu führen und den gleichen öffentlichen Raum zu teilen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Wahrscheinlich ist es in dieser aufgeheizten Atmosphäre unmöglich. Der 7. Oktober ist noch nah. Die Bombardierungen und die steigenden Todeszahlen in Gaza sind jeden Abend in den Nachrichten zu sehen. Aber es muss der Zeitpunkt kommen, an dem die Menschen verstehen, dass der einzige Ausweg Ubuntu ist.
Rwanda came out of a genocide, genocide of the Tutsi. What do you do after such a genocide of the Tutsi, except try to put together some form of Ubuntu?
Ruanda ist aus einem Völkermord hervorgegangen, einem Völkermord an den Tutsi. Was macht man nach einem solchen Völkermord an den Tutsi, außer zu versuchen, eine Form von Ubuntu zu schaffen? Das bedeutet, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, nicht von der Vergangenheit, sondern von der Zukunft diktiert werden. Und das nenne ich, mit dem Ende zu beginnen. Zu sagen, dass die jetzt nötigen Schritte von diesem Bild bestimmt werden. Das im Moment ein sehr verschwommenes, vages Bild von zwei Ländern ist, die nebeneinander liegen, und von Menschen, die um den Tisch sitzen und versuchen, diese beiden Länder zu gestalten.
But it is what we have to draw our actions and our language today from.
Aber das ist es, woraus wir unser Handeln und unsere Sprache heute ableiten müssen.
That is my fundamental belief.
Das ist meine grundlegende Überzeugung.
Professor Diani, many thanks for your time.
I thank you very much for having me and sharing this conversation with you.
Thank you.
Thank you.
Das war die zweite Folge in der Politik-Podcast-Reihe Die Umordnung der Welt. Schreibt uns wie immer gerne eure Anmerkungen, Hinweise, Anregungen dazu, entweder als Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder als WhatsApp- oder Signal-Nachricht an 0160 9130 7007. Vielen Dank an Hermann Leppich in der Technik, an Friederike Wigger, die die Regie bei der Produktion übernommen hat, und an unseren Politik-Podcast-Redakteur Moritz Metz.